Schwestern und Brüder, ich freue mich, heute hier bei euch zu sein und das Vorrecht zu haben, ein so schönes Thema mit euch zu teilen. Ich freue mich vor allen Dingen dann auch auf die Gelegenheit der Diskussion, denn wir haben hier einen relativ breiten Zeitrahmen, sodass wir das dann auch gemeinsam noch erarbeiten und vertiefen können. Gott als Vater, das zentrale christliche Gottesverständnis, Fragezeichen. Ich möchte uns als Eröffnung erinnern an das Gebet des Apostels in Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist oder aus dem alle Vaterschaft herrührt, in dem alle Vaterschaft seine Grundlage hat, Ableitung, Korrektur. Vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf der Erde, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Gott als Vater. Hier sogar Gott als Vater, der einzig richtige Vater ist, aus dem alle Vaterschaft herrührt, an dem sie das Maß hat. Von allen Gottesbezeichnungen gehört die Vateranrede und das Vaterverständnis Gottes zu den Bildern, zu den Begriffen, die in den letzten Jahrzehnten im weiteren Umfeld der Kirche sehr viel Anstoß erregt hat, wenn nicht am meisten Anstoß. Im Kontext der feministischen Theologie versuchte man, die Engführung aufzusprengen, und die eine und der andere von uns werden es vielleicht schon erlebt haben, dass in einem landeskirchlichen Gottesdienst, in irgendeinem übergreifenden Gottesdienst, der Name Gottes nicht mehr Vater ist, sondern dann plötzlich die Mutter auftaucht oder die Erde auftaucht oder die Ursache des Seins, auf jeden Fall auch dann im Vater unser plötzlich und im Segenswort der Vaterbegriff fehlt. Es ist ganz sicherlich so, dass die Rede von Gott als Vater natürlich hineingesprochen war in eine Gesellschaft, die sich patriarchalisch verstand. Sowohl das Volk Israel wie die Umwelt des Neuen Testamentes war eine patriarchalische Gesellschaft. Dies ist gewiss so. Welche Konsequenzen wir daraus ziehen, werden wir sehen. Es ist auch gewiss so, dass wir in der Seelsorge mit Menschen zu tun haben, für die die Anrede Gottes mit Vater traumatisch erscheint, weil sie in ihrer eigenen Vaterbeziehung oder in der Begegnung mit väterlichen Persönlichkeiten ihrer Kindheit so Schreckliches erlebt haben, dass es nicht das Gottesverständnis erleichtert, sondern erschwert. Ja, es stimmt. Eine Frau, die als Mädchen von ihrem Vater, von ihrem Stiefvater, von ihrem Onkel oder wem immer vergewaltigt wurde, sie hat eine traumatische Blockade in der Rede von Gott als Vater. Aber sowohl die gesellschaftliche Situation, in die hinein das Evangelium und zuvor das alttestamentliche Zeugnis gesprochen sind, wie auch die biografische Situation, in der ich genau diese Rolle des Vaters in meinem Leben traumatisch erlebt habe, nicht lebensfördernd, sondern lebensblockierend, dies kann nicht einfach übergangen werden. Ich kann nicht durch die Vermeidung des Vaterbegriffes, des Vaterbildes und dessen, wofür Vaterschaft steht, meine eigene Not lindern. Gewiss, in solchen Situationen hatte ich keine Skrupel, jungen Frauen zu sagen, du musst nicht Gott jedes Mal mit Vater anreden, solange du das alles aufarbeitest. Aber zu sagen, vergiss die patriarchalische Gesellschaft, vergiss die Vaterschaft, ist ein Kurzschluss. Denn es bleibt eine Leerstelle, wenn ich das, was mit Gott als Vater biblisch bezeugt ist, nicht zur Geltung bringe. Wir müssen aber noch weitergehen. In der Tat ist richtig an der Kritik, dass wir, die wir traditionell geprägt sind mit den Schriften Alten und Neuen Testamentes, mit der Bibel groß geworden sind, für andere schwer vorstellbar und uns auch in der Seelsorge oft bremsend, zu naiv mit unseren eigenen Gottesbildern umgehen. Es stimmt, und zwar nicht jetzt von Seiten einer modernen Kritik, sondern vom Zeugnis der Propheten her. Es stimmt die Grundaussage, Gott ist nicht Mensch. Es stimmt, wir dürfen uns keine Gottesbilder von Gott machen. Und damit, eins weitergehend, stimmt auch, dass jede menschliche Rede von Gott, dass jede Gottesvorstellung, die wir als Menschen haben, immer nur unsere Gottesvorstellung sein kann und niemals Gott selbst. Es stimmt, das müssen wir selbstkritisch festhalten, dass alle unsere Gottesbilder immer grundsätzlich zu unterscheiden sind von Gott selbst. Gott ist nicht unser Bild von ihm, sondern Gott ist immer der ganz andere, der über allen unseren Bildern steht, so sehr wir uns auch um das Verständnis bemühen wollen. Damit ist aber alle Seelsorge, alle Verkündigung und alle Theologie in eine Aporie gestellt, in eine Ausweglosigkeit. Wir sollen das Unbeschreibliche beschreiben. Wir sollen den unvergleichlichen Gott so vor Augen stellen, dass Menschen ihn vergleichen können mit ihren Erfahrungen, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Vorstellungen. Unbegreifliches auf den Begriff bringen, Unsagbares aussagen. Und hier müssen wir selbstkritisch sagen, haben wir in der Tat in der Vergangenheit zu naiv und vielleicht auch zu profan von Gott geredet. Meinen wir nicht oft, Gott zu kennen? Dies ist ja schon in unseren Ehen verhängnisvoll, wenn wir meinen, den anderen zu kennen und wenn er den Mund aufmacht, schon in das Zitat einstimmen, das wir jetzt von dem anderen erwarten. Brauchen wir nicht die Verfremdung, die Irritation, auch die Erschütterung unserer eigenen Gottesvorstellung, um neu zu lernen, wer Gott selber ist? Dass wir nicht in einer Aporie, in einer Ausweglosigkeit verharren, liegt nun daran, dass wir in der jüdischen und christlichen Religion eine Offenbarungsreligion erkennen dürfen. Das heißt, dass wir in der Ausweglosigkeit unseres Fragens und Suchens nach Gott gewiss sind, dass Gott selbst sich offenbart, dass er sich selbst uns erschlossen, dass er sich selbst uns eröffnet hat. Das heißt, obwohl es kein angemessenes menschliches Bild von Gott gibt, sind wir aufgefordert, Gott zu denken. Aber weil wir unseren Gottesgedanken auf Offenbarung beziehen, also auf Gottes Selbsterschließung, ist alles Reden von Gott, ist alles Ausmalen unserer Gottesbilder im besten Fall ein Gott-Nachdenken, auf den Spuren der Offenbarung Gott zu denken. Das bedeutet ein Doppeltes. Wenn wir auf den Spuren der Offenbarung immer wieder neu nach Gott fragen, hat das ein hochkritisches Moment. Zunächst einmal liegt die Kritik darin, dass wir immer wieder neu von Gottes Wort her unsere eigene Erfahrung, unser eigenes Gottesbild kritisch reflektieren müssen. Gott nachdenken und nicht der Schrift vordenken bedeutet, dass ich Gottes Wort immer über meine Erfahrungen, über meine Prägungen stelle und dieses kritische Potenzial der Offenbarung in meinem Leben zulasse. Viel zu schnell haben nämlich auch wir unsere Gottesbilder in Analogie zu menschlichen Vorstellungen und Erfahrungen geprägt. Die, die traumatisiert sind, stolpern sofort über das Problem. Die, die aber relativ ungeschoren durchs Leben kommen, merken gar nicht, wo die Tücke liegt, wenn man eigene Vater-, Gottes-, Lehrer-Bilder identifiziert mit dem lebendigen Gott, dem Vater Jesu Christi. Wenn ich an mich selber zurückdenke, so war, bevor ich zu meinem Glauben kam, das Gottesbild sehr stark von Religionslehrern und landeskirchlichen Pfarrern geprägt und ich stellte mir Gott relativ verstaubt und etwas lebensfremd und distanziert vor. Als ich dann, es war viel näher als Köln und Tübingen, nämlich in Bad Ems an der Lahn, durch die Westbundarbeit des CVM erreicht wurde, bekam Gott sympathischere, spannendere Züge und er erinnerte mich ein bisschen an Johannes und Wilhelm Busch und dann kamen schon väterliche und attraktive Momente der Seelsorge und Zuwendung hinein. In meiner harten CVM-Zeit, die damals im Westbund sehr zünftig war, lebte Gott im Wald, in Koten und schlief auf dem Boden und machte Lagerfeuer ohne Streichhölzer. Es war also in der damaligen Zeit etwas zünftig eingefärbt, wie ich mir Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus in den ewigen Zelten vorstellte. Das heißt, in meiner ganzen Biografie war wie selbstverständlich der, der für mich Gott repräsentierte, zugleich ein Wegweiser hin auf Gott. Und ich gestehe, als ich dann neben der CVM-Arbeit auch die Fackelträgerarbeit kennenlernte mit Major Thomas und Dwight Wadsworth, waren es diese väterlichen Autoritäten, die mir das Evangelium greifbar machten. Nicht nur durch den Inhalt der Worte, die sie verkündigten als Evangelium, sondern zugleich durch die Art, wie die Boten das Wesen Gottes in ihrer Zuwendung reflektierten. Solange wir die Gottesboten immer im besten Sinne als Väter erleben, solange wir selbst auch Vaterschaft in dieser konstruktiven Weise reflektieren, mag es in unseren Gemeinden ganz unkompliziert sein, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gott und den Gottesbildern, den Vaterbildern zu haben, denn die menschlichen Väter verweisen ja auf Gott. Da aber, wo uns Menschen im Stich lassen, da aber, wo bei uns selber unsere Väter oder die Autoritäten, die uns den Glauben nahebrachten, das Evangelium bezeugten, nicht rein liebten, sondern eitel, nicht selbstlos sich uns zugewandt hatten, sondern im Keim dann doch wieder egozentrisch waren. Da, wo menschliche Autoritäten wohl von Liebe sprachen, von Treue und Barmherzigkeit, uns aber in der Zeit der Krise oder unseres Fehlverhaltens plötzlich im Stich ließen, da kommen die Brüche, da kommen die Friktionen. Und spätestens da ist die grundsätzliche prophetische Einsicht, Gott ist nicht Mensch und Gott ist anders als Menschen, heilsam und notwendig. Und ein zweites. Ich habe angefangen mit Epheser 3, Vers 14 und 15, weil hier schon das kritische Potenzial für uns selber unmittelbar im Raum steht. Wenn es stimmt, dass nur einer wahrhaft Vater ist, dann müssen wir etwas umdrehen. Gott ist nicht der Übervater. Gott ist nicht die Verlängerung aller unserer Vatererfahrungen, sondern umgekehrt. Gott ist Richter. Gott ist Maßstab für alles, was sich innerweltlich und innergemeindlich als Vaterschaft geriert, darbietet und scheinbar dort gelebt wird. Das heißt, gerade für diejenigen, die durch ihre eigene Biografie ein gebrochenes Vaterbild haben, müssen wir bewusst machen und uns selbst in unserer Fehlbarkeit, Gott als Vater heißt nicht, er ist die Verlängerung meiner eigenen Bemühungen, sondern umgekehrt. Gott als Vater bedeutet, er ist Maßstab, Quelle, Grundlage, aber zugleich auch Kritik für alle Formen des Auslebens von Autorität, von Fürsorge, eben von dem, was Vaterschaft sein kann. Wenn wir von Gott als Vater reden in der biblischen Tradition, dann scheint es uns als Christen selbstverständlich. Und in der Tat, man könnte auch in der Umwelt Belege finden, die von Gott als Vater reden. Aber im Alten und Neuen Testament ist die Rede von Gott als Vater etwas ganz Besonderes und etwas, was sich von der Umwelt grundsätzlich unterscheidet. Die Umwelt des Alten und Neuen Testamentes versteht die Vaterschaft Gottes in der Regel auf natürlicher Basis. Das heißt also, Gott ist Vater in dem Sinne, dass alle Menschen irgendwie von Gott her kommen. Wenn ich es philosophisch nehme und Gott als Sein verstehe, haben wir alle Teil am Sein. Vaterschaft ist also so etwas wie die Herkunft aller Geschöpfe. Im Alten und Neuen Testament freilich ist Vaterschaft nichts kosmologisch Aussagbares, nichts allgemein Aussagbares, nichts universal Aussagbares, sondern das Vatersein Gottes gehört in die Erwählungsgeschichte, in die Berufungsgeschichte Gottes mit den Seinen. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir einen so gefüllten Glaubensbegriff haben, wie es das Neue Testament uns nahelegt. Wir müssen uns aber vergewissern, was heißt es eigentlich, wenn man von Gott als Vater redet? Religion, Glaube, könnte ja zunächst einfach nur darin bestehen, und das ist das Vorurteil, das uns ja in der Verkündigung begegnet, dass man sagt, es gibt eine religiöse Pflicht gegenüber einem Gott, einem Prinzip, man muss für wahr halten, was man nicht sieht. Glauben als für wahr halten ist die vordergründige Erklärung, die uns in Evangelisationen immer begegnet. Nicht genau wissen, sondern nur für wahr halten. Wir sind schnell weiter und wissen schon, im Alten Testament hat Glauben vielmehr auch mit dem Tun, mit der Verbindlichkeit des Lebens zu tun. Glaube und Gehorsam, Glaube und Tun. Und insofern ist in unseren Gemeinden selbstverständlich, Glaube ist nicht unverbindlich, Glaube ist verbindlich. Glauben bedeutet, das, was man als richtig erkannt hat, im eigenen Leben umzusetzen, für die Wahrheit einzustehen mit der eigenen Existenz. Im Alten und Neuen Testament freilich ist das für Wahrheit nur ein Aspekt, eine Voraussetzung natürlich. Auch das Tun des Richtigen ist nur ein Aspekt. Gegen die Frömmigkeitsgeschichte ist es gar nicht der zentrale. Sondern wenn ich im Alten und Neuen Testament in der Rede von Gott als Vater etwas festhalte, dann ist es, dass der Glaube, dass die Religionsausübung zentral verstanden wird als personale Bezogenheit, als personale Beziehung. Wenn ich von Gott als Vater rede, dann geht es um eine persönliche Beziehung, dann geht es um ein Wir. Und dies ist religionsgeschichtlich gar nicht selbstverständlich, aber darüber hinaus. Es ist auch bis heute nicht dominant, auch nicht dominant in unseren Gemeinden, dass wir als erstes bei der Rede von Gott und dem Glauben an Beziehung denken. An Tun, ja. An Fürwahrhalten, ja. Aber dass es zentral um ein Wir geht, um eine Beziehung und das die Realität des Glaubens ausmacht, dies ist etwas Besonderes. Im Alten Testament zur Umwelt, im Neuen zur Umwelt und letztlich auch in unserer heutigen Umwelt. Freilich, Beziehungen kann man ja viele haben und gibt es sehr verschiedene. Das, was die Gottesbeziehung zu Israel ausmacht, schon im Alten Testament, die Gottesbeziehung des Vaters Jesu Christi zu uns im Neuen bis in die Gegenwart hinein, ist, dass diese Beziehung eine Exklusivität hat, die in Liebe begründet ist. Also nicht irgendeine Relation zu Gott, sondern eine exklusive Beziehung zu dem Gott der Liebe. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Das ist die Summe der jüdischen Religionsausübung. Also nicht für wahr halten, nicht tun von Geboten, sondern Liebe, die sich in für wahr halten und tun dann äußern kann. Es geht um eine radikale Liebe, die zugesprochen wird in der Erwählung und in der Berufung und die erwidert werden soll auf Seiten des Menschen. Gott als Vater impliziert das selbstverständliche, für uns selbstverständliche Verständnis, Gott als Person. Nicht als Mensch, nicht als menschliche Person, aber gleichwohl als Person. Die will, die entscheidet, die erwählt und die ein Ziel hat, die wechselseitige Gemeinschaft von Gott und Mensch. Wenn das stimmt, dann mag es uns überraschen, dass im Alten Testament die Rede von Gott nur an wenigen Stellen den Vergleich oder sogar die Gottesbezeichnung Vater einführt. Es sollen 1180 Belege sein im Alten Testament für den Begriff Vater, die ich freilich nicht noch einmal nachgezählt habe. Und davon nur 15 Mal handelt es sich um eine religiöse, auf Gott bezogene Bestimmung. Freilich, alle diejenigen unter uns, die einmal mit der Konkordanz oder dem Lexikon den Vater im Alten Testament untersucht haben, die werden festgestellt haben, wie gefüllt die wenigen Belege der Aussagen Gott ist Vater im Alten Testament sind und wie inhaltsreich sie sind in der Weise, wie ich es eben skizzierte. Uns allen gegenwärtig ist der Psalm 103, Vers 13f zum Beispiel. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Im Herzen dieses wunderschönen Psalms, der die Vergebungsbereitschaft, die Gnade, das Heil Gottes preist, der 103. Psalm, kommt als Vergleich, Gott ist wie ein Vater. Das Judentum hat einen großen Respekt vor Gottes Bildern und Gottes Titeln. Und insofern ist es durchaus nicht zufällig, dass hier im Alten Testament es diesen Vergleich gibt. Gott ist wie ein Vater. Was macht das Vatersein Gottes aus? Nun, unsere feministischen Kolleginnen würden sofort sagen, es ist wieder dieses Autoritäre, das das Vaterbild ausmacht. Und ich konzidiere sofort, das war ja mein Einstieg, natürlich, alle Gottesbezeichnungen rühren aus dem Patriarchat her, einer Zeit also, in der die Männer in der Tat alleine regierten und nicht die Mütter. Wir haben nicht das Matriarchat zur Zeit des Alten Testamentes in Israel oder seiner Umgebung. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Gottes Autorität wird ja mit allen Gottesbezeichnungen des Alten Testamentes beschrieben. Das heißt, wenn von Gott als König die Rede ist, Jesaja 6 bei der Berufung des Propheten, natürlich geht es da um Gottes Autorität. Wenn von ihm als Gott der Götter die Rede ist, natürlich geht es um Autorität. Wenn von ihm als Herr die Rede ist, natürlich geht es um Autorität. Gott wird dem Menschen gegenübergestellt. Die spannende Frage ist, was wird denn mit dem Vergleich der Vaterschaft, was wird ausgesagt, wenn im Alten Testament gesagt wird, Gott ist die Autorität, die wie ein Vater ist. Und der 103. Psalm macht es deutlich, es ist die gnädige Zuwendung, die nichts vom Gegenüber erwartet, was sie nicht selber gibt. Er gedenkt daran, dass wir als Geschöpfe Staub sind. Denn er ist ja unser Schöpfer. Er ist barmherzig und vergibt uns gerne. Gott als Vater, das ist eine Beschreibung der Barmherzigkeit Gottes. Eine voraussetzungslose und bedingungslose Zuwendung zu Israel, die das Versagen Israels noch mit einplant, die Ohnmacht, die Unfähigkeit und den Ungehorsam schon mit im Blick hat. So wie ein kleines Kind seinen Vater nicht überraschen kann, so können wir mit unseren Sünden Gott nicht überraschen. Denn er kennt uns und seine Barmherzigkeit umfasst uns mit unserer gesamten Existenz. Die Geborgenheit in Gottes Barmherzigkeit, das klingt an, wenn Gott als Vater beschrieben wird. Und eben an dieser Stelle nicht als König, als Herr, als Gott der Götter. Jeremia 3, 19 und 22. Jeremia 3, 19 bis 22. Gott spricht zu Israel, dass er erwählt hat. Und ich dachte, wie will ich dich halten, als wärest du mein Sohn? Und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz unter den Völkern. Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. 22. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Gottes Erwählungshandeln an Israel wird hier ausgesagt, im Zusammenhang der Vaterschaft Gottes. Was war der Zweck, was war das Anliegen Gottes, als er Israel erwählte? Wir würden sagen, er wollte ein Volk haben, das er als Instrument für die Erwählung und den Segen der ganzen Welt erreichte. Er wollte ein Volk haben, um zu regieren. Hier aber wird ein ganz anderer Ton angeschlagen. Gottes einzige Absicht bei aller Erwählung, Berufung, Begleitung in der Wüste und der Landnahme ist die Hoffnung, dass Israel reagiert und als Kind Gottes, als Sohn Gottes, lieber Vater sagt. Wir haben hier praktisch ein Licht aufleuchten, das uns unmittelbar in das Vaterverständnis Jesu Christi im Neuen Testament hineinführt. Gottes einzige Absicht ist eine wechselseitige Beziehung auf unbedingter Liebesbasis. Das ist sein ganzes Anliegen. Hosea 11, 1 folgende. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme. Auch hier wieder in Hosea 11, 1 folgende bis hin zu Vers 8. Warum wird hier von Gott als Vater gesprochen? Nun, weil die ganze Geschichte Israels im Licht der Liebe Gottes erscheint. Erinnern wir uns daran, wie wir schwimmen oder Fahrradfahren lernten? Ich erinnere mich daran, beides mit meinem Vater gelernt zu haben. Ich lehrte Ephraim gehen. Es gehört zu den schönsten Erfahrungen, und wo wir es nicht vom Vater denken können, auch wir, die wir hier sitzen, nicht nur unsere Seelsorge gegenüber, sondern es ist ja mitten unter uns, dass Biografien diese Schmerzen haben. So hoffentlich gibt es andere Menschen, die uns daran erinnern, wie wir unsere ersten Schritte machten in Begleitung, später unsere ersten Schritte im Glauben. Gott als Vater steht für Gottes Fürsorglichkeit, Treue und bedingungslose Liebe. Ich lehrte Ephraim gehen, ich nahm ihn auf meinen Arm und zeigte ihm alles. Der Ernst des Gerichtes klingt gerade an diesen Stellen mit an, und wenn wir nach Vers 8 schauen, ist es genau das Zerrissensein Gottes, der sieht, wie Israel sich selbst ins Unheil stürzt. Aber der Prophet darf als Verheißung das Zeugnis Israel weitergeben. Wie könnte ein Gott, der so liebt, in väterlicher Liebe Israel je preisgeben, selbst wenn Israel seinerseits Gott verlassen will? Freilich, und das möchte ich mit Nachdruck sagen, und auch darin liegt wieder der Funke Wahrheit an der Kritik einer einseitigen Rede von Gott, die zu menschlich ist. Die Propheten des Alten Testamentes haben auch von Gott die Erlaubnis bekommen, in diesem gleichen Vergleich auch von Gott zu reden, der tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Und hier wiederum haben wir in unserer Tradition Berührungsängste, die nicht von der Schrift herrühren. Jesaja 66, 13, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Jesaja 66, 13. Oder Psalm 131, 2. Dort wird von David gebetet, Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Oder wir haben wohl zu übersetzen, wie ein kleines Kind im Sinne von wie ein gerade gestilltes Kind bei seiner Mutter. Oder Jesaja 49, Vers 14 folgende. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen, spricht Gott zu Israel. Das heißt, dass in der Tat Gott nicht zu reduzieren ist auf das, was wir mit Vaterschaft verbinden, sondern in der Tat, weil er kein Mensch ist, ist er auch kein menschlicher Mann. Sondern in der Tat all das, was wir mit Vaterschaft und Mutterschaft im Besten verbinden, beinhaltet Gott, oder wir müssten präziser sagen, nicht nur die Väter können von Gott lernen, sondern auch die Mütter, weil auch alle Mutterschaft natürlich an der Fürsorge Gottes und an seiner bedingungslosen Liebe zu messen ist. Wir haben nicht die Zeit, noch einen Schritt weiter zu gehen, dann könnten wir auch Gott als Bräutigam schon im Alten Testament entdecken und dort eine Sprache, die so erotisch ist, dass keiner von uns sich trauen würde, sie zu erfinden, weil er es als geschmacklos empfände, wenn Gott es nicht den Propheten damals schon in den Kiel diktiert hätte, hätte es wohl auch kein Prophet von sich aus gesagt, wie in Hesekiel 16 oder Jesaja 62, Hosea 2, Gott als leidenschaftlich verliebter Bräutigam gegenüber Israel beschrieben wird. Und wir erinnern uns, dass die Offenbarung einmündet in der Offenbarung des Johannes in die Erwartung, dass wir in Christus unseren Bräutigam als die Gemeinde Jesu Christi erwarten. Das heißt also, dass das Zeugnis schon des Alten Testamentes ganz eindeutig die Vaterschaft Gottes betont, zunächst als Vergleich, dann aber durchaus vereinzelt auch im Sinne der Anrede der Gottesbezeichnung. Immer mit der Implikation, die auch für uns vom Neuen Testament her in der Neuzeit gültig bleibt, mit der Implikation, dass Gott nie aufgeht in unseren Bildern, sondern im besten Fall unsere Gottesbilder das widerspiegeln, was Gott uns in seiner Offenbarung erschlossen hat. Sodass wir ständig rückfragen müssen, ist mein Gedanke von Gott, ist meine Vorstellung, was Gott jetzt denkt, wie er reagiert auf mein Versagen, auf meine Unzulänglichkeit, wirklich an dem Gott Israels, dem Vater Jesu Christi, gemessen? Oder ist es nur eine unreflektierte Spur meiner eigenen Biografie? Ein Riesenaufgabenfeld, das sich auftut. Schauen wir in das Neue Testament hinein, da wird deutlich, dass das, was im Alten Testament die Ausnahme war, Gott ist Vater, dass diese Rede im Neuen Testament die Vaterbelege sogar dominiert. 414 Mal soll Vater im Neuen Testament vorkommen und über 240 Mal, das heißt weit über die Hälfte, davon konkret auf Gott bezogen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass allein das Johannesevangelium 100-mal von Gott als Vater spricht, dann ahnen wir, dass für den Evangelisten Johannes ganz eindeutig Gott als Vater synonym ist, sodass der Vater zur Gottesbezeichnung schlechthin wird. Wie kommt es dazu? Nun, es kann keine Frage sein, dass es, auch wenn man von der Universität her und der historischen Kritik her kritisch die Belege des Evangeliums betrachten wollte, man nicht anders kann, als mit Joachim Jeremias in seinen spannenden Arbeiten, aber heißt ja auch sein unüberholter Aufsatzband, dass wir auf jeden Fall hier Spuren des irdischen Jesus selbst haben. Die beeindruckendste Spur ist sicherlich Markus 14, 36. Die Stelle nämlich, in der Jesus als der Sohn, der er nach Markus schon von Anfang an und als der Präexistente war, ich weiß, gegen manche meiner Kollegen, aber dass er als der Sohn in Gethsemane seinen Vater anruft mit Abba, lieber Vater, Abba, Hopater. Eine solch zärtliche Gottesbezeichnung ist wohl nach wie vor analogielos. Das war die steile These von Jeremias und die Brandung aller, die ihm folgten, geht immer wieder hoch, aber es gibt noch keine Gegenbelege. Dass mein Interesse so wenig das von Jeremias sein kann, das Neue Testament gegen das Alte auszuspielen, ist ganz klar. Ich habe deshalb extra mit dem Alten Testament begonnen. Die Kontinuität ist bestimmend. Aber wenn hier und entsprechend dann auch in Galater 4, 6, Römer 8, Vers 15 Abba, Hopater als stehende Wendung gebraucht wird, wird deutlich, dass nicht nur die aramäische Urgemeinde, sondern auch dann die hellenistische Gemeinde, die Griechisch sprach, diese Gebetsanrede als zentral festhielt und obwohl sie selbst kein Aramäisch mehr konnte, nicht einfach nur Hopater sagte, also Vater im Griechischen, sondern das Abba als Aramäisch beibehielt. Und so wie unser Papa ist das Abba in der Tat die zärtliche Anrede, die intime Anrede gegenüber dem himmlischen Vater, die auf Jesus selbst zurückgeführt wird und die er dann, und so haben wir es wohl auch im Aramäischen für das Vaterunser vorauszusetzen, zu der grundsätzlichen Anrede der Christen gegenüber ihrem Gott wird. Abba ist die intime Anrede. Dass diese intime Anrede bei Markus ausgerechnet in Gethsemane zur Sprache kommt, macht deutlich, was die Rede der Gottesbeziehung als Vaterbeziehung beinhaltet. Ein tiefes existenzielles Vertrauen wider allen Augenschein. Der in Gethsemane angefochtene Christus, er ruft nach Gott und gerade hier überliefert Markus diese aramäische Anrede. Und so finden wir es nicht anders in Johannes 17, dem hohenpriesterlichen Gebet. Hier häufen sich die Anreden Gottes des Vaters als Ausdruck des Vertrauens. Ganz entscheidend ist nun, dass das Neue Testament und so auch das Johannesevangelium die Gottesanrede Jesu nicht als eine menschliche Gottesanrede versteht. Christus spricht nicht in keinem der Evangelien von unserem Vater in dem Sinne, als wäre Gott einfach der Vater aller Geschöpfe und Christus reihte sich ein in die Reihe der Geschöpfe. Das Gefälle ist ein anderes. Und in Johannes 20, Vers 17 haben wir quasi die Nahtstelle des Neuen Testamentes. Dort wird nämlich vom Auferstandenen zu Maria am Grab gesagt, sie solle hingehen zu den Brüdern Jesu. Eine Aufnahme von Psalm 22. Er geht hin und verkündet es seinen Brüdern, was er an Rettung erfahren hat, der vorher von Gott verlassen schien. Geh hin und sie sollen verkündigen, von meinem und eurem Gott, von meinem und euren Vater. Es liegt dem Neuen Testament alles daran, die Vaterbeziehung Jesu Christi als exklusiv zu beschreiben. Gott als der Vater Jesu Christi ist nicht einfach der Gott aller Menschen, aller Geschöpfe, sondern in einer Einmaligkeit wird Christus als der einzig Geborene beschrieben, genau im Johannesevangelium. Und nur als der einzige, der unvergleichliche Sohn in der einzigen unvergleichlichen Beziehung zu seinem Vater, kann er für die Menschen die Beziehung und damit den Weg eröffnen. Wenn wir die sogenannten Offenbarungsreden im Johannesevangelium wahrnehmen, wird uns deutlich, warum und wann von Vater und Sohn gesprochen wird. Es geht immer um die Einheit von Vater und Sohn. Ich bin in meinem Vater und mein Vater ist in mir. Der Vater liebt mich und gibt alles, was er hat, mir. Und so liebe ich den Vater und gebe alles, was ich bin, dem Vater. Vom Sohn ausgesprochen, ohne den Vater kann ich nichts tun. Und alles, was ich tue, tue nicht ich, sondern der Vater tut es in mir. Ich stieg vorhin ein mit der Grundbeobachtung, für die biblische Überlieferung ist Glaube zentral Beziehung. Sowohl bei Johannes in unübertrefflicher Weise, und wir könnten es bei Paulus aufweisen, ist gerade die Rede von Gott als Vater Ausdruck von einer exklusiven Beziehung, in der das Subjekt des Vertrauenden, der Sohn und später die Töchter und Söhne, hineingenommen sind, in die Beziehung, in das Wir. Wenn wir bei Johannes fragen, wer ist eigentlich Subjekt der Rede Jesu? Wer ist Subjekt seiner Zeichen und Wunder, die er getan hat? Kommen wir in die Bredouille. Denn wir können weder sagen, es ist der Vater, der durch den Sohn nur als Marionette handelt, der praktisch als Hand im Handschuh fungiert. Dafür ist die Vater-Sohn-Beziehung zu persönlich und herzlich. Und wir können genauso wenig sagen, Subjekt des Glaubens, Subjekt des Vertrauens, Subjekt der Liebe ist im Johannesevangelium der Sohn. Sondern wenn von Gott dem Vater die Rede ist, dann gehen die Grenzen von Ich und Du, der beiden Subjekte, ineinander über. Der Vater in mir und ich im Vater. Nichts will der Sohn ohne den Vater tun. Das heißt aber umgekehrt, dass der Vater alles, was er ist und hat, durch den Sohn lebt und zur Geltung bringt. Johannes 20, Vers 17 ist insofern eine Nahtstelle, weil anschließend die Sendung erfolgt. Und als Jesus den Jüngern erscheint, als der Auferstandene, er nachdrücklich sagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, sende ich euch. Das heißt, dass die Einmaligkeit der Sohnschaft Jesu nun abgeleitet von der Liebe von Vater und Sohn, übertragen wird auf die Söhne und Töchter Gottes. Insofern ist Gott als Vater für alle, die nach der Auferstehung Christus erkannt haben, Ausdruck von einer Tiefe des Glaubens, die nicht mehr überbietbar ist. Wir leben nicht als Ich für eine Idee, für einen fernen Gott auf dem Olymp, auch nicht für einen fernen Gott auf dem Sinai, sondern Gott lebt in uns und wir leben in ihm. Wenn wir glauben, glaubt er in uns durch seinen Geist. Wenn wir reden, redet er durch uns. Vater, Kind als intimste Verbindung. Wenn wir in Anbetracht der Zeit nur einen Blick auf die uns bekannten Belege führen, Römer 8, Vers 15, Galater 4, Vers 6, in denen ausdrücklich von Abba, lieber Vater, die Rede ist, da stellen wir fest, dass hier gerade mit dem Vaterverständnis in der Tat etwas ausgesagt wird, was wir auch innerchristlich immer wieder verschütten und zudenken. So wie im Alten Testament die Vateranrede, die Vaterbezeichnung, Ausdruck der Barmherzigkeit ist, ist die Vaterrede im Neuen Testament Ausdruck einer voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe Gottes zu seinen Menschen. Warum betone ich das so? Nun, weil wir inzwischen, das ist aber Jahrhunderte schon passiert, Jahrhunderte alt, weil wir in unserem Gottesbild eine Spaltung eingeführt haben. Wenn wir fragen, bilde mal nach 2. Korinther 5 einen Satz mit Gott und Versöhnung und Welt, werden die meisten Gemeindeglieder uns sagen, dass Christus Gott mit der Welt versöhnt hat. Christus hat Gott mit der Welt versöhnt. Und mir ist es schon passiert, damit Sie nicht meinen, es sei einer aus Ihren Reihen gewesen, dass ein neutestamentlicher Kollege forsch 2. Korinther 5 zitiert hat und hat gesagt, Christus hat die Welt versöhnt. Er hat Gott mit der Welt versöhnt. Was ist da traditionell falsch gelaufen? Die Vorstellung, dass Gott von sich aus der Welt gegenüber distanziert ist. Dass Gott von sich aus Feind ist gegenüber der Welt. Dass Gott sich von der Welt getrennt hat. Dies aber steht nicht im Neuen Testament. Die Vorstellung ist gegenwärtig, dass Christus praktisch als Vermittler kommen musste, um zwischen dem Vater und der Welt zu versöhnen, in der Vorstellung, als müsste der Vater umdenken am Kreuz. Es wird gesagt, Christus ist gestorben, damit Gott nicht mehr unser Feind ist. All dies ist haarscharf daneben. Musste Christus sterben, damit Gott uns liebt? Falsch. Christus ist gestorben, weil Gott, der Vater, uns liebt. Es war nicht Christus, der gegen den Vater durch die Hintertür des himmlischen Thronsaals sich davonschlich, um das Problem auf der Erde zu lösen, sondern Vater und Sohn waren sich einig, dass die Welt gerettet werden muss, nicht vor dem Vater, auch nicht vor dem Hass des Vaters, sondern gerettet werden musste von der Sünde, die die Welt selbst in die Welt gesetzt hat und die sie selbst in den Tod gebracht hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir seit Kindesbeinen an Johannes 3, Vers 16 gelernt. Oder darin erweist Gott seine Liebe, Römer 5, Vers 8, dass Christus für uns gestorben ist. Das, was sehr tief in unseren Gemeinden drinsteckt, ist ein Mangel an Vaterbild des Vaters Jesu Christi. Unser Problem war noch nie Gott, unser Problem waren immer wir selber. Unser Problem war noch nie Gottes Hass. Gott hat uns nie gehasst. Er hat uns vollkommen geliebt, sonst hätte er seinen Sohn nicht auf die Welt geschickt. Und das war für ihn härter und schwerer, wenn Gott seinen Sohn liebt, als wenn er selbst gekommen wäre. Alle Eltern unter uns, die ihre Kinder lieben, wissen das sehr wohl. Nicht, wenn sie zu wählen hätten bei einer Krankheit, dass die Krankheit das Kind trifft oder sie selber. Welcher Vater, welcher Mutter würde nicht sagen, schon das Kind und nimm mich. Es war für den Vater viel schlimmer. Das Problem, das Christus in Kreuz und Auferstehung löste, war unsere Trennung von dem liebenden Gott. Und hier spüre ich in Verkündigung und Seelsorge einen tiefen Bruch. Gewiss, wenn ich kritisch frage, habe ich je einen Lehrer gehabt, der mich bedingungslos angenommen hat? Ich sage nichts gegen die Lehrer, ich hoffe, es sitzt auch kein Pensionierter hier im Raum. Ich muss sagen, nein. Am ersten Tag meiner Schulzeit, ja, das Fräulein Lehrerin hat uns alle angestrahlt und bedingungslos begrüßt. Aber schon nach 3 Wochen hat es die Jungenriege geschafft, das Lächeln der Pädagogin doch etwas krampfhaft werden zu lassen, wenn sie uns sah. Und die lieben Mitschülerinnen, die angepasster und wohlgefälliger lebten, die hatten die echte Zuneigung. Wenn wir uns fragen, haben das unsere Eltern wirklich leisten können? War deren Zorn immer nur pädagogisch und aus Liebe? Ich schätze meine Eltern sehr hoch, aber ich muss sagen, nein, es gab auch Augenblicke, da waren sie einfach egoistisch wütend und es hatte nichts mit Pädagogik zu tun, wenn sie Nein sagten, sondern es kann auch ihre Laune gewesen sein. Das heißt, gerade die Rede von Gott als Vater, die Rede von Gott als Vater Jesu Christi, überwindet alle Verletzungen, die wir mit Vätern und Müttern in unserem Leben hatten, mit Lehrern und mit Herren. Und so komme ich am Ende auf Epheser 3 zurück. Es mag sein, dass die Rede von Gott als Vater für viele selbstverständlich ist. Dann sollten wir uns vom Evangelium und den Propheten verfremden lassen. Es gibt nämlich auch eine zu große Selbstverständlichkeit, die das Geheimnis Gottes verschüttet. Es kann sein, dass die Rede von Gott als Vater sperrig ist. Entweder durch Einseitigkeit, dann muss ich daran erinnern, dass Gott vielfältig von sich und seinem Wesen redet und nicht auf eine menschliche Figur oder Rolle reduzierbar ist. Es kann sein, dass ich von Gott als Vater gar nicht reden kann, weil meine Vaterbilder noch viel zu sehr biografisch und zu wenig biblisch geprägt sind. In jedem Fall hat der Vater Jesu Christi uns wachgerüttelt und herausgerufen. Und wenn wir uns fragen, warum der ganze Aufwand, komme ich zurück zu Jeremia 3. Er wollte nur, dass wir ihn lieber Vater nennen. Vielen Dank.